Haben wir Verluste?
Wir führen eine Zählung durch, aber ich denke nicht.
Sie sollten nicht denken.
Ja, da hat er recht. Wenn Sie denken wollen, hätten Sie niemals zu den Erdstreitkräften gehen dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Air Crusade Podcast. Wir sind immer noch dabei, es gibt noch ein paar Folgen zu besprechen und dazu haben wir heute eine illustre Mini-Runde angesetzt. Ich begrüße die liebe Mary. Hallo Mary.
Hallo Tim. Ja, wobei man dazu sagen muss, im Prinzip sind ja wir beide, die wir glaube ich Crusade am wenigsten mögen, jetzt heute hier zusammengetreten. Was ich sehr nobel von uns finde, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das finde ich auch, man wirft sich ja so fürs Team ab und an dann auch mal in die Flammen, ne? Und leidet ein wenig.
Wobei ich muss gestehen, nach den letzten Folgenbesprechungen bin ich eigentlich von dieser Folge echt positiv überrascht gewesen. Das könnte man schon fast als mein persönliches Crusade-Highlight bis hierhin bezeichnen.
Okay, ja, also zwischendrin waren mal so ein paar Szenen, wo ich dachte, oh, das erinnert mich jetzt an eine Mischung aus Duke Nukem, Star Trek, Stargate, Atlantis, Stargate SG-1 und alles Mögliche. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, diese ganzen kleinen Anklänge, die wir heute zu sehen kriegen. Aber insgesamt hoffe ich, dass auch dieser Kelch dann irgendwann an uns vorübergegangen sein wird. Und ich dann hoffentlich bei Crusade nicht mehr zu hören sein werde. Das machen ja andere viel, viel lieber auch.
Ja, auch.
Ja, ne? Im Team reißen sich ja immer alle. Ja, wir sind ja heute auch schon relativ weit in der ersten und einzigen Staffel von Crusade auf Position 9. Die Folge heißt im Englischen Racing the Night und im Deutschen Der Friedhof der Schiffe. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen gruselig, so nach dem Motto, wenn wir ein Schiff beerdigen, dann kommt es irgendwie in einer gruseligen Variante wieder zum Leben zurück. Und schon haben wir einen kleinen Farscape-Anklang, der uns hoffentlich ja heute auch ein bisschen Qualität hier mit reinbringt. Und ja, worum geht's denn in der Folge überhaupt?
Im Prinzip sind wir auf einem verlassenen Planeten zusammen mit der Excalibur-Crew. Die haben nämlich endlich mal das gemacht, was sie eigentlich die letzten Folgen alle nicht getan haben, sind in die Weiten des Alls geflogen, haben einen verlassenen Planeten gesucht und suchen da nach möglichen Hinweisen auf eine Heilung für die Drag-Seuche. Wobei ich ihre Vorgehensweise, aber da kommen wir später zu, auch ein bisschen merkwürdig finde. Auf jeden Fall sind sie auf diesem Planeten, eine wirklich gigantische Stadt oder in einer gigantischen Stadt, die echt cool ist und mich persönlich erst an so Mass-Effekt erinnert. Mhm. Natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Jemand wird getötet und ihm werden die Eingeweide ausgelutscht. Also, auf jeden Fall wird die Leiche ohne Eingeweide gefunden. Und das Team verlässt deshalb natürlich den Boden, auch wenn Max sagt, eigentlich brauchen wir da, also Max hat da ganz tolle Anklänge gefunden, praktisch Köder, also alles außer die Heilung auf Drax, solche schnellere Antriebe, schnelleres dies, schnelleres das, bessere Energieversorgung und hat mit Captain Gideon wieder seine typischen Diskussionen, Geld oder Heilung. Und während sie dann da oben sind, guck mal, ich habe das vorher erst geguckt und ich habe es schon halb wieder vergessen, weil ich von dieser Stadt so beeindruckt war. Auf jeden Fall kommen auf einmal Jäger an, während sie da unten sind, zum Teil. Gideon versucht, die Jäger abzulenken, damit die anderen fliehen können. Wird beinahe getötet, beziehungsweise fährt mit seinem Super-Speedbike gegen eine Wand, aber wird im letzten Moment von Galem, unserem Technomage, gerettet, von dem wir vorher erfahren haben, dass der mal wieder irgendwo anders war, um im rechten Moment aufzutauchen. Und damit sind wir dann auch wieder an Bord der Excalibur, wo man sich fragt, was denn da unten jetzt vor sich geht. Dorina hat zwischendurch einen Energiekern gefunden, konnte den aber auch nicht finden. Und sie haben festgestellt, da sind halt ganz viele Spuren von anderen Spezies. Eine Falle nehmen sie an. Und als sie gerade schon sich abwenden wollen, werden sie von einem Traktorstrahl erfasst und Richtung Planet gezogen. Und nachdem sie den Planeten befeuern, gibt es einen Kontakt. Ihnen werden nämlich die Sprachdatenbanken ausgezogen. Ein Hologramm taucht auf und sagt, hey, ich bin übrigens hier der Hüter meiner Generation. Und die Drag-Seuche war bei uns. Und seitdem sezieren wir alles, was vorbeikommt, in der Hoffnung, irgendwie zufällig auf magische Weise eine Heilung zu finden. Gideon findet das scheiße, bombardiert alle Schiffe, die um ihn herum waren, anstatt mit dem Typen zu verhandeln und sagt ihm, aber die Heilung bringen wir euch trotzdem vorbei. Außerdem möchte Dorina gerne Technomage werden in einer komischen kleinen Nebenhandlung, die sehr relevant ist. Und es gibt mehr Streitereien zwischen Gideon und Max. Und das war's, glaube ich, so ziemlich.
Das klingt nach sehr viel Spaß.
War das echt alles an Handlung? Ich bin gerade ein bisschen irritiert.
Es waren so viele A, B, C, D Mini-Handlungen, die keine Rolle spielen eigentlich fürs Thema.
Ich habe mir hauptsächlich Galen-Zitate aufgeschrieben, glaube ich.
Ah, das ist gut. Die bin ich hauptsächlich übersprungen, weil ich mir dachte, alles, was von ihm kommt, ist irgendwie so hochtrabend und herablassend und in Plattitüdenform formuliert. Mir ging es eigentlich hauptsächlich auf die Nerven. Aber das wird in meine Penisbewertung einfließen, ich sag's euch.
Echt, ich mag Galen.
Du magst Galen? Auch den Schauspieler selber, so den Typ? Den nämlich,
ich habe nichts gegen
ganz,
den.
Ja, finde ich, also eigentlich so gewählt für die Position ganz gut, aber die Dialoge finde ich jetzt nicht so passend.
Doch, ich finde, der hat ja teilweise sogar ein paar T-Shirt-Sprüche fast drauf.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch, was ihn auszeichnet. Und die Technomagier, so wie man sie aus Babylon 5 kennt, die sind ja eher so ein bisschen mysteriös und geheimnisvoll und so ein bisschen schon auch auf einer höheren Ebene, aber dieses Herablassende, den Eindruck hatte ich eigentlich bei Babylon 5 nie von den Technomagiern. Die waren ja schon in ihrer eigenen Welt, aber ja, fandst du? Also
ja, auf jeden Fall, die waren genauso herablassend. Und ich finde ehrlich gesagt Galen gar nicht so herablassend. Guckst du das auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch.
Ja, daran könnte es zum Beispiel liegen.
Das könnte sein. Dazu habe ich auch noch so ein paar Notizen hier. Die Stimmen sind nämlich auch ein bisschen sehr seltsam mit Babylon 5 verflochten. Aber zumindest jetzt die deutschen Stimmen.
Aber wie gesagt, also ich finde den Schauspieler gut gewählt, die Stimme finde ich gut und er klingt halt auch überhaupt nicht herablassend. Er klingt eigentlich immer sehr humorvoll bei dem, was er sagt, eigentlich weniger herablassend als die anderen Technomages.
Ja, also ich fand die eigentlich tatsächlich nicht so schlimm früher. Also vielleicht ist es mir auch jetzt nur aufgefallen, weil er so permanent zu sehen ist und die wir kennen, eigentlich immer nur ab und an mal auftauchten.
Ja, aber wusstest du übrigens, dass das ursprünglich die erste Folge der Serie sein sollte?
Habe ich gelesen, ja. Habe ich auch dann versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn man die als erste sieht. Also wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Idee gewesen.
Ja, aber ich wäre anschließend wirklich maßlos enttäuscht gewesen, wenn danach die anderen Folgen gekommen wären.
Das stimmt, ja.
Das heißt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das heißt, du bist es jetzt eigentlich nicht und du hast jetzt Lust bekommen auf mehr.
Wenn mehr Folgen so gewesen wären oder das Gute, was in der Folge war, dann ja.
Okay.
Das habe ich auch schon in anderen Besprechungen zu Crusade gesagt. Ich finde es halt, ich glaube, wir haben zusammen noch gar nicht über Crusade gesprochen. Mhm. Ich finde, es gibt unheimlich viele gute Ansätze und eigentlich ist es unfassbar, wie JMS geschafft hat, das zu vermurksen. Das kann er nur eigentlich mit Karacho selber vor die Wand gefahren haben. Also Willens. Ich kann es mir anders nicht erklären. Weil da sind so viele Sachen drin, die ich total cool finde. Selbst die Charaktere, so wie sie angelegt sind, mal abgesehen davon, dass eine überzeugende Frau fehlt, hätten funktionieren können, wenn man sie ordentlich geschrieben hätte.
Ja, womöglich. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ihm eine akute Unlust entgegengeschlagen ist bei diesem Thema. Und dass er es machen musste, vertraglich.
Sein. Hast du noch irgendwie sowas, also ein paar Grundwerte für uns?
Ja, bevor wir dann so richtig einsteigen, kriegt ihr die gleich noch. Ich wollte noch eine Sache zu den deutschen Sprechern sagen. Der Galen hat nämlich die deutsche Stimme von Marcus Cole. Das finde ich auch schon sehr verwirrend. Man denkt halt die ganze Zeit, es ist Marcus, aber es ist nicht Marcus. Genau, so, also der Originaltitel hatte ich ja schon gesagt, Racing the Night, die Nacht durchwandern wäre die wortwörtliche Übersetzung gewesen. Die Wahl fiel aber auf einen schöneren Titel.
Nee, eigentlich der Nacht entfliehen.
Ja, okay, also
Racing ist eigentlich das Rennen.
Der Lurker's Guide hat es mit die Nacht durchwandern übersetzt, aber
das ist Bullshit.
Deine Variante wäre dann vielleicht ein bisschen passender gewesen, ja.
Ich kann meinen Magister in Anglistik hochhalten.
Okay, dann teilen wir das dem Lurker's Guide mal mit. Die Seite wurde, glaube ich, zuletzt bearbeitet im Jahr 2000. Dann wird es nach 21 Jahren Zeit, dass man das mal aktualisiert und diesen Titel korrigiert, vor allem.
Ja, ich glaube nicht, dass das vonnöten ist.
Ich glaube nicht, dass es
aber jemand Race gibt, das ist halt eigentlich klassisch Rennen, ja. Wirklich. Also auch ein Autorennen, laufen.
Ja.
Und es passt ja dann auch.
Das stimmt. Also vielleicht machen wir es doch nochmal und schreiben dem Lurker's Guide, bitte aktualisieren. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Ich glaube, die Antwort, die wir zurückbekommen, wäre auch sendenswürdig. Auf jeden Fall war das am 4. August 1999 die Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten und am 28. April 2000, also nur kurz darauf, dann in Deutschland. Drehbuch, das kommt von unserem Großmeister J. Michael Straczynski und Regie hat geführt, auch ein bekannter Name, Mike Vecha wird er, glaube ich, gesprochen als spanischstämmiger Regisseur. Ja, ansonsten vielleicht noch der Hinweis, falls ihr Crusade sehen wollt, könnt ihr es bei Amazon kaufen, anscheinend. Gut, ja, das waren alle Daten, die ich so habe. Es gibt ja keine P5 oder D5-Wertung bei Crusade. Das heißt, wir können direkt richtig loslegen und wir beginnen mit einer wunderschönen Kamerafahrt. Ja?
Ist eine IMDb-Wertung?
Gute Frage, das könnten wir vielleicht ja mal live herausfinden. Vielleicht findest du das gerade heraus, während ich die erste Szene beschreibe, denn was mir positiv aufgefallen ist, eine schöne Kamerafahrt auf das Gesicht unseres Hauptdarstellers, auf Gideon, der schläft und sich an eine Szene erinnert, die so richtig schön in Ocker gehalten wird. Und da habe ich mir noch gedacht, als dann also die Beteiligten an dieser Szene nochmal dargestellt haben, wie es dazu kam, dass sie jetzt mit der Excalibur in Gebiete des Weltraums vordringen dürfen, wo sie eigentlich vorher nicht hätten reinkommen dürfen und mit der Seuche und den 5 Jahren und so weiter und dieser fiesen Vereinbarung, die Gideon dann abschließt. Das war deswegen ganz nett, weil ich ja wenig gesehen habe von Crusade, also hatte ich ein bisschen Kontext.
Ich bin mir nicht sicher, ob das halt wirklich so passiert ist in der Serie oder ob das jetzt einfach nur so in Sepia gehalten wurde. Ich habe ja auch die ersten Folgen nicht gesehen. Mhm. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich man bislang wusste, dass es so einen Deal gab.
Mhm. Also es könnte ja auch einfach ein Traum sein, ne? Er erinnert sich ja scheinbar dran, während er schläft.
Also ich finde halt das echt coole, dass wieder dieses Spiel Problem des Captains aufgegriffen wird, ja. Weil der, Moment, ich komme immer durcheinander, der Drasi, glaube ich, ne? Mhm. Der sagt ja dann, ey, du hast hier mit einem unserer Botschafter, den hast du total abgezockt und hier, ich wette auch mit dir jetzt um was. Und es heißt, und der Admiral hat dann auch gesagt, ne, sie würden mit dem Teufel wetten. Ja, würde ich, wenn ich wüsste, wo er ist, und ich würde auch die Spielkarten mitbringen. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Ich finde, das kommt immer ein bisschen zu wenig rüber. Im Übrigen hat die Folge in der IMDb eine Wertung von 7,9, was die Höchstwertung für eine Crusade-Folge ist. Und erschreckenderweise so gut wie die durchschnittliche Xena-Folge, was ich wirklich entsetzlich finde.
Aber ich finde es echt irgendwie cool, dass wir uns genau diese Folge zufällig rausgepickt haben. Wir haben es nicht bewusst getan.
Ich habe schon 2 so schlechte Folgen gesprochen, da habe ich auch mal eine bessere verdient.
Ja, das stimmt. Dann genieß es jetzt ausführlich. Ja.
Ich finde übrigens, da habe ich bislang auch noch nicht so oft, dieses Communicator-Armband, was er hat. Mhm. Sehr cool. Ja, was so ein bisschen besser ist als dieses komische Dreieck, was auf Babylon 5 immer getragen wird. Mhm.
Ja, es hat auch irgendwie was, wo man denkt, das könnte man auch heute noch verwenden, ne? Also das Ding, was auf den Handrücken geklebt wird, vielleicht nicht unbedingt, weil es einfach unpraktisch ist. Aber so ein Armband.
Die Apple Watch.
Im Grunde, ja, genau. Wer ist das? Aber vielleicht nochmal so kurz zum Hinführen an das Thema für alle, die Crusade noch nicht gesehen haben. Also dieser Deal, der da besprochen wird, der ist halt einfach, dass die, und das finde ich halt deswegen nochmal erwähnenswert, weil es so übel ist. Die Drasi bieten den Menschen halt an, mit ihrer 5-Jahres-Seuche, die sie jetzt von den Drak haben, 4 Jahre lang frei durch den Raum der Drasi zu fliegen, durch den kontrollierten Raum der Drasi. Aber das letzte Jahr, also quasi das eine Jahr, bevor dann die Menschheit ausgerottet wird, sollen sie halt zurückkehren zur Erde, wenn sie das Heilmittel nicht gefunden haben, und sollen dann dafür sorgen, dass niemand von der Erde in Panik flüchtet, sondern also alles abschießen, was von da startet. Das war der Deal. Und das finde ich schon echt ziemlich, ziemlich widerlich. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass die Seuche sich nicht verbreiten soll. Wobei es ja keine Seuche ist, die sich so verbreiten lassen würde.
Naja, das weißt du nicht, ne? Also es ist eine genetisch designte Seuche und sie ist höchstwahrscheinlich sogar darauf ausgelegt, dass sie sich möglichst gut verbreitet. Also ich wäre da jetzt auch ein bisschen vorsichtig an der Stelle der Drase. Ich kann da die Angst durchaus nachvollziehen. Ich kann auch Leute verstehen, die dann versuchen, in Panik von der Erde zu fliehen. Mhm. Nur, es bringt ja nichts. Die Menschen sterben sowieso, wenn es kein Gegenmittel gibt.
Also ein bisschen seltsam ist es halt deswegen, weil in Waffenbrüder hatte Sheridan ja gesagt, dass die Seuche halt nur deswegen jetzt 5 Jahre braucht, um die Menschheit quasi auszurotten, also so diese Inkubationszeit benötigt, weil die Drak nicht die Zeit hatten, die Seuche auf die menschliche Biologie anzupassen, bevor sie die eingesetzt haben. Das widerspricht sich und beißt sich so ein bisschen mit dem Thema der heutigen Episode, finde ich. Weil es da ja nicht jetzt in Eile geschehen musste, das, was geschieht, worüber wir gleich noch sprechen, sondern eigentlich eher geplant und konzertiert durch die Schatten selber ausgeführt.
Ja, kann man ja so oder so sehen. Also Sheridan kann ja letztendlich auch nur raten, Waffenbude.
Und vielleicht ist es ja auch eine ganz andere Seuche.
Also, das glaube ich persönlich nicht, aber ich glaube, vielleicht ist es eine Grundseuche, die dann immer so ein bisschen angepasst wird. Je nach Gelegenheit, das würde ich den Schatten und den Drak durchaus zutrauen.
Genau, aus dem kleinen Seuchenbaukasten der Schatten.
So, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil Gideon wird jetzt nach unten an die Oberfläche gerufen und fährt da Tron-like mit einem Speedbike durch eine gigantische Stadt, die total ausgestorben ist. Und die Stadt ist, ich weiß nicht, ob du Mass Effect gespielt hast. Da bist du ja auch manchmal auf einigen Planeten, die so große Infrastruktur noch haben. Also gerade im ersten Teil, da bist du auf Ferris und hast noch so wirklich riesige Ruinen und daran hat mich das total erinnert und das Fahren selber hat mich an Tron erinnert.
An Tron oder sogar ein bisschen an Star Wars mit den Gleitern, die durch Häuserschluchten fliegen. Was ich ein bisschen überzogen fand, war dieses Lederjacken-Outfit, ne? Dass man da wirklich dann diesen Motorradgang-Touch mit reinbringen musste. Das war auch nicht passend zu der Zeit, in der es spielt. Ne? Warum sollte er da mit einer Lederjacke und Sonnenbrille durchfliegen?
Das weiß ich nicht. Das hätte Mr. Garibaldi auch gemacht. Also so ein bisschen ist das einzige Problem, was ich ja habe hier, dass sie mit Gideon einfach nicht so richtig wissen, in welche Schiene. Der schwingt immer so ein bisschen von links nach rechts. Ne? Ob das jetzt der coole Biker-Typ ist, der hier Spiel hat, oder der seriöse oder halbseriöse Raumschiff-Captain. Ich persönlich finde, so wie er sich in dieser Folge verhält, der darf überhaupt keinen Offiziersposten bekleiden.
Wobei er nicht der Schlimmste ist. Also der, wie hieß er, Max, ne? Der ist noch einen Ticken schlimmer da mit seiner privatwirtschaftlichen Geschichte.
Was? Ich finde Max total super.
Und der Profitmaximier. Der ist eigentlich auf sympathisch angelegt, ne? Das ist tatsächlich so der eigentlich der Typ, den man sympathisch finden könnte. Der Forscher und Entdecker und so ein bisschen Indiana Jones mäßig, aber ich fand ihn jetzt mit seinen steilen Thesen, die er heute so bringt, jetzt nicht unbedingt zielführend. Da war Gideon schon ein bisschen geerdeter.
Ich finde es halt genau andersrum, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay. Erstaunlich, aber Gideon hat doch den Plan am Ende abgelehnt, den Max angenommen hätte.
Ja, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dass man da auch einfach mal 2 Minuten, aber wir können ja mal der Reihe nach vorgehen, weil wir stoßen ja schnell genug auf ein paar Konflikte. Und zwar, als Gideon unten ankommt, erfahren wir, dass wir schon so ein paar Tage da sind und der Max bereits seit irgendwie gestern an der gleichen Hieroglyphe irgendwie rumarbeitet.
Ja.
Ich finde ein bisschen schade, dass sie haben unheimlich viel Arbeit in die CGI, glaube ich, der Stadt oben gesteckt. Aber
für die damaligen Verhältnisse muss man immer sagen. Ne? Also ich meine, für heute wirkt das schon ein bisschen albern, aber für damals war das schon ziemlich genial.
Das ist mehr als 20 Jahre her. Die haben sich relativ viel Mühe gegeben. Gab es auch damals schon besser, aber für Crusade-Verhältnisse war das echt okay. So, und dafür haben sie da unten einen Raum hingesetzt, der echt aussieht, als hätte man im Unikeller gedreht. Und da einfach so ein paar komische Zeichen an die Wand gemalt.
Ja, genau. Und auch der Wechsel quasi von der CGI-Kulisse dann in diese echte Kulisse, hat man schon gemerkt, dass wir versucht haben, das irgendwie hinzukriegen, aber das wirkte alles irgendwie wie aus einem Hinterhofstudio aus Mexiko oder so. Aus einer Sitcom. Also es war jetzt nicht überzeugend.
Genau so. Und dann erzählt Max ja total begeistert, dass er hier überall die Anfänge von verschiedenen Formen hat. Und zwar für bessere Energiequellen und für
Energiespeicherung, genau.
Und ist halt total aus dem Häuschen, was ich auch super nachvollziehen kann, weil das sind ja schon coole Entdeckungen, selbst wenn er den Ende der Form nicht hat. Und Gideon kommt, hat sie die Heilung gefunden? Nee, dann hören sie auf, gehen sie woanders hin. Wo ich sage, Max kann ja nicht vorher wissen, was er da findet und dass er total begeistert ist, weil alles ein bisschen weiter bringt, finde ich halt schwierig.
Ja gut, Gideon will natürlich stringent vorgehen, ne, will auf der Suche nach der Lösung, nach dem Heilmittel hauptsächlich die medizinischen Sachen ausarbeiten und alles, was sonst so zusätzlich kommt, das sieht er nicht, das will er auch nicht sehen. Das hält Max davon ab, die wichtigen Dinge zu finden.
Aber an der Stelle muss ich auch sagen, da ist ja kein großes Schild irgendwo, das sagt, und hier ist die Medizinstation. Max muss als Archäologe halt Schritt für Schritt für Schritt vorgehen und Archäologie ist halt keine schnelle Wissenschaft.
Das fand ich aber übrigens ganz gut. In der nächsten Szene redete er mit der, das weibliche Crewmitglied, mit dem er dann gesprochen hat?
Die Ärztin. Ich nenne sie nur die Ärztin, weil ich mir den Namen nicht merken kann.
Ja, ich habe ja eben extra sogar nochmal hier die Besetzung rausgesucht. Dr. Sarah Chambers, ne? Und die ist einen Raum weiter und mit der kommt er dann, redet er über das, was vorhin im vorherigen Raum war und da stellt sie halt auch die Theorie auf, warum sollte denn eine Zivilisation, die irgendwo eine solche Stadt auf einem Planeten hervorgebracht hat, an die Wände ihre Erkenntnisse schreiben und nicht in Bücher und das dann ins Regal stellen, wo man dann viel einfacher auch nachgucken kann. Also so ein bisschen Misstrauen entsteht da schon, während sie darüber reden und sich wundern, warum es auf die Art und Weise dokumentiert worden ist.
Ja, dass das halt erstmal ein Bait ist und auch kein besonderes cleverer. Das ist schon alles richtig. Und ja, wir sehen dann als nächstes einen Typen, den wir nicht kennen, der von einem Laser getroffen wird.
Und ziemlich dramatisch. Scheint sehr, sehr weh zu tun, dieser Laser.
Ja, vor allem finde ich, das sieht wirklich wie so eine Hinterhofecke aus, wo der so sich rumtreibt und nicht wie irgendwie eine verlassene Stadt. Mhm. Und es passt auch überhaupt nicht in das Design der Stadt rein.
Ja, genau, auch dieser Wechsel, ne, von der einen Szene in die nächste. Also irgendwie hatte man das Gefühl, man ist in einer anderen Serie auf einmal, weil der da gar nicht reinpasste. Weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob das vielleicht zeitlich so versetzt gedreht worden ist, dass andere Kulissen noch nicht fertig waren oder sie das zuerst gedreht haben oder nachher gedreht haben und das nicht mehr da war, was sie dafür gebraucht hätten. Womöglich. Auf jeden Fall wird er seziert durch diesen Laserstrahl.
Das erfahren wir dann aber erst später, als der Doktor kommt. Der Doktor hat übrigens rausgefunden, glaube ich, dass im Staub hier irgendwie 30 verschiedene Genome irgendwie rumliegen, also von verschiedenen Alien-Rassen. Und ich finde halt sehr schön auch, es wird angespielt, ob es sich hier bei diesem ganzen Planeten irgendwie um die Bücherei von Alexandria handelt. Das ist ja auch so ein alter Wissensort, der verloren gegangen ist.
Ja, das wurde aber dann von der Hand gewiesen, weil dann hätte man ja schon mal davon gehört. Also das kann eigentlich nicht der Hintergrund sein, dass es eine Bibliothek ist.
Deshalb weiß man auch bis heute nicht, wo die Bibliothek von Alexandria verschwunden ist.
Ja, jetzt beginnt übrigens das Intro, ne? Da wollte ich dich auch mal drauf ansprechen. Was hältst du denn von dem Intro und vor allem der Musik?
Diese Klangschalenmusik gehört für mich in ein Thai-Massagestudio, aber nicht in eine Science-Fiction-Serie, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ganz schlimm, oder?
Genau. Also, wobei ich sagen muss, die Szene mit den Hieroglyphen und der Dr. Chambers kommt tatsächlich nach dem Intro.
Mhm. Ja, gut.
Der Messertyp war vorher. Genau. Ich finde übrigens sehr schön, dass Max auch nochmal hervorhebt, er hilft ja überhaupt den Menschen auf der Erde, obwohl er auf dem Mars von den Menschen auf der Erde unterdrückt worden ist. Mhm. Das finde ich nett.
Ja. Und warum tut er das aus humanitären Gründen?
Nein, das macht er natürlich aus Geldgründen und weil er neugierig ist. Mhm. Und ich finde außerdem seinen Punkt, good business, good for everyone, ne, corporations go on, ne, also das ist ja was man sehr gut auf die heutige Zeit beziehen kann.
Mhm.
Ne? Also im Prinzip viele Konzerne haben ja mehr Macht als einzelne Länder. Das ist was, das kann man so dicht von der Hand weisen. Also das finde ich also innerhalb des Charakters total schlüssig und seine Argumentation da auch sehr viel besser als Gideons. Ja, wir suchen nochmal die Heilung.
Er ist halt ein optimaler Angestellter, ne? Von Planetary
Expeditions.
Genau, also er ist voll auf dem Pfad der Firma. Er weiß, dass die Firma Profit machen muss, aber er ist auch ein Entdecker und Abenteurer. Und insofern macht ihm das so auch Spaß, was er da tut. Und wenn er immer im Hinterkopf behält, dass er damit auch Geld verdienen muss, ist ja eigentlich dann richtig so.
Und wir erfahren dann, dass Dorina auf dem Weg ist. Von Dr. Chambers wurde sie nämlich darauf hingewiesen, dass sie in ein paar Bereiche nicht reinkommen. Und Dorina schleppt sich mal wieder durch Tunnel und sammelt auf dem Weg Schädel ein, die ihr im Weg liegen. Wo ich mich frage, warum sind da andere Alien-Leute?
In dem Tunnel, ne, vor allem.
Ja, warum haben die Raumschiffe mit dem Laser sie dann im Tunnel erwischen können, der viel zu klein ist, dass sie da reinfliegen könnten?
Ja.
Ja, und sie erreicht auf jeden Fall diesen Kern und entdeckt wie ein großes leuchtendes Auge oder eine gigantische Energiequelle.
Ja, oder wie ein Herz der TARDIS.
Ja,
es ist einfach nur verwaschen und hell und ich habe da nicht viel erkannt. Vielleicht war meine Version ein bisschen schlecht aufgelöst, aber es war eigentlich nur ein großer pulsierender Kreis. Was ich noch bemerkenswert fand, wie eng diese Röhre war. Also ich hätte da nicht durchkriechen können. Da hätte mich wahrscheinlich ein Klaustrophobieanfall hinweggerafft.
Ich auch. Ich habe nämlich auch leichte Probleme mit Klaustrophobie und wäre da nicht reingekommen.
Ich auch nicht, weil die ist wirklich mega eng gewesen.
Dorina ist auch mega dünn.
Das stimmt. Und sie finde ich übrigens in dieser Maske, in der sie da unterwegs ist, eigentlich relativ überzeugend. Also auch die Kontaktlinsen, das passt gut, die Haare passen gut, das Kostüm passt gut. Ich kenne den Charakter.
Der hat diese Folge nicht viel gesagt, daran liegt es wahrscheinlich.
Vermutlich. Muss ich vielleicht doch nochmal mehr sehen von ihr.
Sie hat mich nämlich tatsächlich sehr genervt in einigen Folgen.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, so eine starke Frau, wie eine, die jetzt hier auf Entdeckung geht und durch enge Röhren kriecht, das wäre ja irgendwie was für dich.
Nee, die ist leider sehr schlecht geschrieben und albern und hat sich in einigen Folgen schon sehr blöd betragen und hat solche Sachen gemacht wie irgendwie Gideon und ein Pilot, der später, glaube ich, gestorben ist, an den Ohren gezogen und solche Sachen, also so ganz so übertriebene Sachen. Dorina kann mich nicht begeistern.
Ah, sehr schade. Vielleicht, wenn sie dann irgendwann mal Technomagierin ist.
Aber Moment, sie hat mich begeistert, als sie in einer sehr knappen Hose einen Berg raufgeklettert ist und man die ganze Zeit ihre Hinteransicht sehen konnte. Das war für mich in dieser Folge, in der das passiert ist, tatsächlich das Highlight.
Ich vermute für viele andere auch.
Wahrscheinlich.
In der nächsten Szene hat mich eine Sache gewundert. Das ist nämlich die Szene, in der ein Funkspruch von der Excalibur runterkommt, dass da etwas Großes auf sie zukommt. Es wird nicht genau geklärt, was das ist. Das können sie nämlich anscheinend nicht feststellen mit ihren Sensoren von da oben. Man sagt nur, es ist etwas Großes, irgendetwas kommt auf euch zu. Und das sind ja eigentlich nur 5 bis 6, vielleicht 10 Raumschiffe, die auf sie zukommen, ne? Diese schwarzen Raumschiffe.
Genau, aber sie haben vorher noch festgestellt, dass der Typ ja komplett ausgeweidet wurde, der getötet ist. Die sind nämlich, befinden sich gerade bei der Leiche. Man hat festgestellt, alle Organe wurden entwendet.
Ah, okay. Ja, das hatte ich mir schon vorher notiert mit dem Ausgeweidetsein.
Ja. Also generell scheinen sie ja starke Probleme mit ihren Sensoren zu haben, diese Folge, weil sie haben ja auch den Energiekern nicht festgestellt oder die haben halt so gute Schutzschilde und stören das Ganze, das kann natürlich alles sein. Mhm. Wobei ich fand, das war, wenn nicht, besonders gut erklärt oder dargelegt.
Ja, auf jeden Fall ausbaufähig.
Ja, auf jeden Fall sagt dann Gideon, hey, ne, ihr fliegt jetzt mit dem Shuttle wieder hoch zu Excalibur, ich lenke sie ab. Und dann kommt diese Star-Wars-Szene. Also mich hat das sehr an Rückkehr der Jedi-Ritter tatsächlich erinnert, wo sie halt durch den Todesstern teilweise durchfliegen, mit dem Millennium Falcon.
Aber bevor er loslegt, lenkt er die Schiffe ja noch ab, ne, und ruft, hey, hier bin ich. Das ist ein Mensch, der irgendwo, weiß ich nicht, 100, 500 Meter entfernt von einem Raumschiff ist und ruft, hey, hier bin ich. Als ob sie das da drin hören können. Also, ist ein bisschen sehr überzogen, oder?
Ah, das hilft bestimmt.
Hey, verfolgt mich hier. Ich habe wieder meine coole Lederjacke und meine Sonnenbrille an. Das reizt euch doch bestimmt. Verfolgt meinen Arsch. Durch die Stadt.
Also, wenn das einzige Problem der Folge wäre, dann hätte sie gar kein Problem fast.
Ja, hätte die ganze Folge nur aus Fliegen durch diese Stadt bestehen können, ne? Wie so ein Bildschirmschoner aus den 90ern. Duke Nukem 3D. Zumindest was die Texturen angeht, fühlte ich mich doch daran erinnert, gerade auch jetzt bei der Verfolgungsjagd.
Nee, aber es gab ja auch wirklich diese alten Spiele, also auch Star Wars Spiele, wo das ja ganz viel gab. Mhm. Und also ich finde diese Verfolgung gar nicht so schlecht gemacht. Und ich finde halt auch, man denkt halt im ersten Moment ja wirklich, dass Gideon jetzt mit seinem Motorrad verunglückt ist. Mhm. Der hat aber irgendwas gesehen, das man halt, und ja, hatte sich vorher, glaube ich, noch beschwert darüber, dass der Technomage nie da ist und man nie weiß, wo er ist. Und im Prinzip hören wir ja dann auch die Worte, ne, zweifle nie an einem Technomagier, wenn er mal wieder dein Leben rettet.
Und genau in der Szene, wo sein Gleiter gegen die Wand knallt, kurz davor sieht man ganz schnell, wie das Raumschiff des Technomage hinter ihm vorbeifliegt.
Wobei ich mich immer frage, hat er ein Transportsystem?
Ja, scheinbar schon. Sonst hätte er Gideon nicht retten können und reinholen können. Raffiniert. Also eigentlich hätte er dann auch nie innerhalb der Excalibur zur Andockbucht sich transportieren lassen müssen. Er hätte sich ja auch dorthin beamen können. Wenn er anscheinend
vielleicht macht
er
das auch nicht bei jeder Gelegenheit.
Ja, es ist bestimmt sehr energieaufwendig. Das muss man ja auch einsparen. Genau, also was du jetzt auch nicht mitkriegst, weil du es auf Englisch geguckt hast, aber alle, die Crusade auf Deutsch gucken, werden vielleicht auch dadurch verwundert sein, dass die deutsche Stimme von dem Technomagier von Galen die deutsche Stimme von Mr. Bester ist und auch genauso betont gesprochen wird.
Ich weiß, warum ich es auf Englisch gucke. Ja, wir haben ja dann eine Besprechung auf der Brücke, wo wieder, wie immer, es kommen ja alle auf die Brücke, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie da die Befehlshierarchie ist, aber das ist ja schon etwas merkwürdig. Aber ich finde ganz cool, irgendwie sagte der eine Lieutenant irgendwas übers Denken und da sagt der Technomagier, wenn du denken wolltest, dann hättest du niemals zum Militär gehen dürfen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Mhm. Und das nächste, was ich total spannend finde, Gideon fängt dann an, Max anzuschreien, warum er denn keine Lebenszeichen auf dem Planeten entdeckt hat, weil er hätte doch nach Lebenszeichen scannen sollen, wo ich mich frage, warum ist denn das die Aufgabe des Archäologen? Muss es nicht, das ist ein riesen Schiff, muss das nicht eine wissenschaftliche Abteilung haben, die solche Scans macht?
Ja, vor allem um ihn herum sind lauter Leute, die auch ansonsten mit Sensoren arbeiten und scannen, ne? Gerade dieser Lieutenant, der ihn auch darüber informiert hat, dass ein Funkspruch eingeht. Das ist doch eigentlich dessen Job, den Planeten nach Leben abzusuchen. Macht er auch in einer anderen Szene.
Das ist was mich halt bei dieser Folge total ärgert, dass Max wieder so, und das hatten wir schon ein paar Mal, so krampfhaft zu so einem Bösewicht hochgebauscht werden muss, obwohl es für mich halt echt einer der in sich stimmigsten Charaktere der Serie ist, wenn nicht tatsächlich der stimmigste Charakter der Serie.
Also ich finde auf jeden Fall eine Sache, die jetzt in dieser Szene passiert, was Max sagt, so ein bisschen auf die Spitze getrieben, wenn wir da unten Leben entdecken und herausfinden, wer dahinter gesteckt hat, hinter dem Ausweiden des Archäologen, dann werden wir den Tod unseres Kameraden rächen. Das war das Einzige anscheinend, was ihn in dem Moment dann bewegt, dass hier Rache geübt werden muss. Das ist so dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip. Eigentlich geht es ja eher darum festzustellen, was da passiert ist und warum das passiert ist. Und klar, dann kann man ja auch Leute zur Rechenschaft ziehen, aber so diesen Rache-Aspekt so in den Vordergrund zu stellen.
Was? Nee, das hat Max überhaupt nicht bewegt. Das war pure Ironie, was der da gesagt hat. Der hat nur gesagt, wir müssen eigentlich wieder runter, um Rache zu nehmen. Und worum es ihm aber geht, ist da seine Forschung weiterzutreiben.
Ach, das hat er nur als Argumentation benutzt, damit er runterkommen kann.
Ja, klar.
Okay, ja, du verstehst diesen Charakter einfach besser als ich anscheinend.
Dem sind die Crewmitglieder vollkommen wurscht.
Okay. Dorina ist, was ihren Charakter angeht, in der nächsten Szene bemüht, mit dem Technomagier anzubandeln. Denn irgendwie hat man so das Gefühl, sie möchte so eine Art Auszubildende von ihm werden.
Und das finde ich übrigens total spannend, weil wir haben noch nie einen weiblichen Technomage gesehen.
Stimmt, ja. Ja, sollten wir ihr wünschen, dass sie es vielleicht schafft. Auf jeden Fall am Ende der Episode ist er ja nicht mehr ganz so abgeneigt, mit ihr zu sprechen. Ich finde das schon sehr vielsagend, auf welche Art und Weise er sie jetzt abweist. Ne? So nach dem Motto, du musst erstmal deine eigene Wut überwinden und deine Rachegelüste und deine niederen Instinkte. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann kann ich überlegen, ob ich mit dir sprechen kann.
Ja, aber das ist ja nichts, was sie in dieser Folge überwindet. Das bewegt sie ja schon die ganze Zeit, ihre Rachegelüste. Also ich finde da Galen eigentlich auch ganz gut, wie er sie mit ihr umgeht und sie da auch eist.
Ja, weil er sie ja nicht komplett von sich weiß und sagt, ich werde niemals mit dir sprechen, sondern er stellt es ja in Aussicht.
Ja, im Prinzip ist er da sehr buddhistisch veranlagt, finde ich. Also wie er sagt, ne, erstmal zur Ruhe kommen und so. Mhm. Und ich finde übrigens auch der Spruch, den er vorher zum Captain sagt, ne, I don't hold a grudge, I don't have any surviving enemies at all. Mhm. Den finde ich so gut, den würde ich mir am liebsten auf ein T-Shirt drucken lassen.
Ja, eine Folge voller T-Shirt-Sprüche. Auf meinem T-Shirt würde stehen, bringt den Homunculus.
Ja, richtig. Genau, und ein Homunculus ist ja eigentlich eher was Magisches, was auch ein kleines mythisches Wesen ist, also ein Helfer eines Magiers. Insofern finde ich das eigentlich ganz cool hierhin. Und ich muss aber sagen, also der Homunculus ist ja im Prinzip so ein Gehilfe des Technomagiers, wie eine kleine Sonde. Mhm. Die seine Gestalt annehmen kann. Und mein Gott, ist das eine schlechte Computergrafik. Das ist wie der Drache. Also ich weiß nicht, die Folge hast du wahrscheinlich nicht gesehen, wie der Drache, wo dann alle so getan haben, als wäre es ein echter Drache oder es würde so aussehen wie ein echter Drache. Aber das CGI war so schlecht, dass du auf gar keinen Fall denken konntest, es wäre ein Drache. Und hier kannst du auch nicht denken, dass es ein Mensch wäre.
Er sieht eher wie ein Sim aus, ne? Also auf jeden Fall nicht wie ein echter Mensch.
Aber jetzt muss ich auch sagen, ein Sim aus Sim 1, ne? Nicht ein Sim aus Sim 4.
Ja, passt. Aber die Idee ist eigentlich ganz witzig. Also
er sieht eigentlich aus wie eine Schaufensterpuppe, also wie einer von den, wie heißen die nochmal bei Dr. Who?
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich habe den Namen auch vergessen. Genau, so sieht er aus. Und während er also materialisiert auf dem Planeten, ich finde das auch ganz witzig gemacht, oben steht ja der Technomagier und steuert seinen Homunculus, muss sich dabei sehr konzentrieren, weil er hat auch keine sichtbaren Anlagen, die an seinem Körper kleben zum Beispiel, um den zu steuern. Das scheint wirklich alles irgendwie nur über Gedanken zu gehen. Und dieser Typ, der dann da unten auf dem Planeten ist, der muss ja auf sich aufmerksam machen. Und das war also, ich weiß nicht, wie er im Englischen auf sich aufmerksam gemacht hat, aber dieses, hallo, ist hier jemand? Die sind doch tatsächlich ohne mich abgeflogen. Ach, wie konnte ich nur vergessen, wo das Shuttle geparkt ist? Hallo, ach, wäre das schön, wenn jetzt jemand hier ist. Hoffentlich tut mir keiner weh. Unglaublich, oder?
Das finde ich eigentlich, fand ich ganz witzig, so tatsächlich im Englischen. Das war ähnlich vom Dialog her, ne? Also ich habe vergessen, wo mein Shuttle geparkt ist, aber das war so vor Ironie triefend von
Galen und
Alban. Insofern war das echt okay.
Und dann kommt der Laserstrahl, denn dann wird er tatsächlich entdeckt und dann wird er aufgeschnitten. Oh, das ist aber sehr unangenehm. Das ist aber sehr entwürdigend, was jetzt hier passiert. Oh, da fliegt meine Leber. Wo fliegt denn meine Leber hin? Und meine anderen Organe? Was ist denn jetzt damit?
Ich finde es sehr cool, dass dieses Homunculus tatsächlich, ne, schlechte CGI mal dahingestellt, im Inneren genauso ausgestattet ist. Ja. Wobei, dass das wirklich in das Raumschiff geflogen wird und das Raumschiff nicht merkt, dass das nur eine Illusion ist, finde ich etwas merkwürdig. Ja, auf jeden Fall macht er ja den Kopf dann auch ab und fliegt dann in das Raumschiff, um zu verfolgen, wo das halt ist.
Ja, der Kopf fliegt hoch zum Raumschiff und sucht sich da eine kleine Nische, in der er sich selber deponieren kann, mit dem idealerweise noch hinter einer Glasscheibe, wo er dann nach unten schauen kann, wo das Raumschiff dann hinfliegt. Das fand ich eigentlich schon ganz, ganz witzig, dass das so inszeniert worden ist. so ein kleines Abteil so am unteren Boden des Raumschiffs und da passt er genau rein und der fliegt auch irgendwie so von der Seite rein. Anscheinend gibt es da ja Zugang für ihn. Er ist auf jeden Fall drin und wird mitgenommen und fungiert ab diesem Zeitpunkt als Sonde.
Genau, und er fliegt praktisch mit diesem Raumglad in ein Gebäude rein und da sehen wir dann praktisch den Raumschiff-Friedhof mit lauter uns bekannten oder Babylon 5-Fans bekannten Raumschiffen. Wir sehen auf jeden Fall einen nahen Kreuzer, ich glaube ein Centauri-Schiff und wirklich so von jedem etwas, was sie da unten gesammelt haben.
Ja, war doch schön, dass sie die alten Modelle nochmal wieder verwenden konnten.
Ja, das stimmt.
Und man gewinnt ja dadurch auch Erkenntnisse, also zumindest merkt man, wie Galen dann immer mehr ein Bild zusammenstellt, was da unten passiert ist, dass also dieser Friedhof auch nicht von ungefähr kommt. Sein Verdacht hat sich jetzt bestätigt, dass es hier nicht um ein Schiffsgrab per se geht und das, weil alle anderen schreien ja dann schon direkt, dass man da jetzt eine große Erkenntnis draus ziehen kann, weil in den Schiffen ja auch Wissen verborgen ist, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Und das wird jetzt auch bewiesen werden, denn hier hat sich jemand ein Labor gebaut.
Ja, und zwar nicht nur ein Labor. Also im Prinzip sagen sie ja direkt, ne, dass da irgendwer Leute einsammelt, dass das ja damit zusammenhängt, auch was die Ärztin erst gesagt hat. Und Dorina fällt jetzt ein, dass sie auch noch sagen wollte, oh, ich habe übrigens auch noch ein paar Tote gefunden.
Ja, du darfst doch keine Erkenntnisse für dich behalten.
Ja, und dann streiten sie und Galen darüber, ob man Informationen vorenthalten darf. Wobei ich finde, das kann man halt nicht ganz vergleichen, dass er das geheime Wissen seines Ordens nicht mit ihr teilt. Mit ihrem wichtige Informationen für die Crew. Das ist wieder so eine Argumentationsebene, wo ich als Galen gesagt hätte, geht's noch? Geh doch weg. Und das sind die Diskussionen, die Zeitkosten, die Gideon immer wieder zulässt, während Max nicht einmal nachgucken darf, ob er nicht doch hier super Antriebsenergie finden kann.
Naja gut, es wird dann halt...
Ich mag Max.
Ja, ich merke das
ja,
schon
irgendwie.
Ja, es wird
mit zweierlei Maß gemessen hier. Ja. Der Max ist halt echt, der wird immer total untergebuttert.
Ja. Aber diese Erkenntnis ergibt sich jetzt auf jeden Fall, dass die da hinkommen, untersucht werden und die Formeln an den Wänden, das war tatsächlich auch schon vorher die Vermutung, auch schon dadurch, dass die ja nicht vollständig waren, die dienen eigentlich nur als Lockmittel, dass also dann die da hinkommen, nicht direkt wieder wegfliegen, sondern bleiben, um das zu untersuchen und dass dann die Möglichkeit ergibt, dass man diese Personen untersuchen kann auf Erkenntnisse über die Drag-Seuche. Dann beginnt ja dieser Scan, ne? Denn sie stellen ja fest, da wo Dorina die Energiequelle entdeckt hat, denn da könnte man ja mal etwas näher hinscannen und dann entdecken sie diese riesigen Strukturen unter der Planetenoberfläche. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, dieses Modell, was dann da gezeigt wird, ne? Von den vielen Schlafkapseln in diesem sphärischen Raum und in der Mitte das schwarze Modell, was fast so ein bisschen an die Schatten erinnert hat, ne? So mit diesen langen Auswüchsen, was natürlich jetzt mit Schattentechnologie nichts zu tun hat. Aber das, finde ich, wirkte sehr Sci-Fi. Also das war für mich einer der schöneren CGIs.
Ich muss aber trotzdem sagen, warum haben sie denn da nicht vorher einen tiefen Scan gemacht von dieser Stadt?
Ja, weil sie ja Angst hatten, dass sie dadurch entdeckt werden. Ja, das erklärt sich in der nächsten Szene, ne? Ja, wir haben nur vorsichtig mal gescannt. Man weiß ja nicht, was der Gegner eventuell an Möglichkeiten hat, um auf so einen tiefen Scan zu reagieren. Denn die nächste Frage, die natürlich direkt jetzt kommt von Gideon, sind da unten Lebensformen? Ist das vielleicht der Ort, wo sich die Bevölkerung versteckt hat, aus irgendwelchen Gründen? Und das können sie halt nicht rausfinden, wenn sie nicht eine Stufe mehr Power auf den Scanner packen. Und das muss Gideon dann entscheiden und tut er auch. Machen sie, scannen, stellen fest, da unten sind ganz viele Lebensformen, die sind halt alle im Kälteschlaf, Milliarden. Während sie das noch feststellen und eruieren, starten die schwarzen Schiffe, denn das war ja anscheinend dann jetzt der Moment, wo sie sich enttarnt haben und zur preisgegeben haben, dass sie etwas erfahren haben, was sie nicht hätten erfahren dürfen.
Und dann werden sie auch mit einem Traktorstrahl festgehalten und können gar nicht entkommen.
Und dann haben wir eine scheiß Action-Hintergrundmusik in dieser Szene. Musste ich mir einfach aufschreiben, weil ich die so furchtbar fand. Während nämlich die schwarzen Schiffe nach oben starten. Genau, das musst du dir vielleicht nochmal in Ruhe geben. Das ist einfach so unangemessen. Man erwartet eigentlich was Spannendes, ne? So nach dem Motto, hier kommt ein großer Feind, der greift uns an. Da könnte ja mal so ein bisschen spannende Musik kommen, aber nein, es ist wieder die 0815 Fahrstuhlmusik für billige Actionfilme.
Also ich finde immer sehr schön, dass Gideon sagt, jetzt wollen sie uns dafür umbringen, dass wir zu viel wissen, dabei wissen wir überhaupt nichts.
Genau, noch haben sie ja gar nicht die Erkenntnisse, die sich gleich erst ergeben werden.
Aber da muss ich auch echt sagen, wenn ich doch so in Eile bin und irgendwas finden will, dann mache ich doch direkt einen tiefen Scan, das ist mir doch vollkommen egal. Ich habe da das riesigste Kriegsschiff der ganzen Galaxis gerade. Mache ich einen tiefen Scan, guck überhaupt, was da los ist, anstatt da erstmal eine Woche irgendwo rumzukratzen und zu überlegen, finde ich denn was? Und dann Max, wie gesagt, ankacken dafür, dass er da seine Hieroglyphen freilegt. Ey, geht nicht.
Ja, aber du erwartest doch nicht wirklich jetzt eine aufbauende Logik in dieser Folge, oder?
Also nee, aber die hätte mir gut getan.
Ja.
Es wäre sehr einfach gewesen, aus dieser Folge eine echt gute Folge zu machen.
Aber dann zieh doch ein bisschen Befriedigung aus der nun folgenden sterilen, aber netten Weltraumschlacht. Die Modelle, die da verwendet werden, die sehen zwar alle gleich aus, quasi wie Picard letzte Folge Staffel 2, aber ich find's irgendwie ganz nett. Also, es hat mir gefallen, ich hab's mir auch aufgeschrieben, steril, aber nett.
Ich guck ja kein Science-Fiction für die Weltraumschlachten. Mir geht's ja um die großen Science-Fiction-Themen irgendwie.
Ja, aber
also, die Weltraumschlachten gute Schlachten finde ich auch schön. Ja, natürlich gehören die dazu. Aber tut mir leid, diese kleine Popelschlacht ist da überhaupt nicht. Ich lese übrigens gerade ein total super Science-Fiction-Buch von Brandon Sanderson. Das ist ein sehr bekannter Autor. Und der hat Skyward geschrieben, wo es auch um eine kleine Welt geht. Und da geht es auch um eine kleine Staffel von Kampfpiloten-Kadetten. Hm. Die praktisch ihren Feind. Das ist super spannend geschrieben. Eigentlich mag ich ja so Kadettenraumschiff-Sachen nicht. Also vor allem nicht seit dem 43. X-Wing und Red Squadron-Roman. Aber das ist so gut, das macht echt Spaß zu lesen.
Kann man mit dir nie über Space 2063 sprechen?
Das habe ich einfach nicht geguckt.
Ah, okay. Ja gut, dann vielleicht doch. Was ich sagen wollte, ich dachte, ich kenne alle Bücher von Brandon Sanderson. Ich habe mir wirklich eingebildet, ich habe sie alle gelesen, aber das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich noch nicht.
Das ist Anfang August rausgekommen.
Das könnte der Grund sein, dass ich mich auf die anderen Veröffentlichungen
kann es dir empfehlen, mir wurde jetzt von einer Freundin, die wiederum ein wunderbares Science-Fiction-Buch geschrieben hat, beziehungsweise eine Dystopie, Stock 58, wo die Gesellschaft eines Bienenstocks als Vorbild genommen wird für eine menschliche Gesellschaft der Zukunft auf einem fernen Planeten. Mhm. Und es ist im Prinzip so eine ganz ruhige Erzählung darüber, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist und funktioniert. Und die Drohnen zum Beispiel, wenn die Königin eine Drohne erwählt, dann ist ja danach ihr Lebenszyklus vorbei und wird beendet.
Mhm. So, das ist und das alle Leben der Drohnen, Königin. Das Leben der Königin. Oder von der Drohne.
Von der Drohne natürlich, ja. Wie das im echten Bienenvolk auch ist.
Ja, aber im echten Bienenvolk sind die Königinnen ja eigentlich gar nicht Königinnen im eigentlichen Sinne, sondern eigentlich eher Brutsklavinnen. Und wenn die Brutsklavin mal irgendwann nicht mehr genug wirft, dann wird die nächste Königin durch Gelee Royal erzeugt.
Ja, und jetzt rat mal, worum es in diesem Roman geht.
Gelee Royal?
Auch. Aber es geht im Prinzip um diese Ungerechtigkeit in so einem System.
Ja, interessant. Ja,
also auch die Königin ist praktisch nur eine Figur, die dazu gemacht wird von ihrer Mutter, der Königin, die jetzt abtreten muss, weil sie nicht mehr... Also, echt cooles Buch und die hat mich auf Brandon Sanderson geschubst und gesagt, das müsste ich unbedingt mal lesen und da habe ich vor einiger Zeit Elantris gelesen fand das so mega und habe mir dann jetzt direkt Skyward gelesen, weil ich das, wie gesagt, mit dieser befreundeten Autorin zusammenlese.
Also von Brandon Sanderson kann ich auch wirklich alles empfehlen, was ich gelesen habe. Und der hat wirklich einige ganz tolle Reihen. Und das wäre dann so jetzt der Buchtipp in der heutigen Crusade-Folge. Ne? Wir verlinken vielleicht in den Shownotes mal so ein paar Buchtipps, was man unbedingt gelesen haben muss.
Das ist eine schöne, schöne Idee.
Dann machen wir
also so. Da bin ich der Becky, die als gute Science-Fiction-Autorin hat sie übrigens R.B. Frank als Name, damit man das auch nicht direkt als Frau erkennt. Mhm. Ja, also ich habe mich eigentlich, wollte ich mich weigern, Brandon Sanderson zu lesen, weil ich bin ja gegen Reihen, weil mir die Zeit fehlt.
Ja, ich bin so heiß drauf, immer wenn neue Bücher rauskommen von ihm, muss ich direkt lesen. Okay, aber jetzt zurück zur Weltraumschlacht. Die Excalibur hat ein anderes Problem. Sie wird ja jetzt nicht direkt angegriffen, sondern in die Atmosphäre gezogen durch diesen Gravitationsstrahl. Und das sorgt für hektische Betriebsamkeit, denn das kann man nicht sehr lange überleben.
Ja, ich finde auch total schön, dass sie dann versuchen, Galen von der Brücke zu schmeißen, wo er sagt, ja, wenn ich sterbe, möchte ich doch wenigstens mit einer schönen Aussicht sterben.
Genau.
Wenn ich ihm recht gebe. Nicht irgendwie im Dunkeln, wo ich gar nicht sehe, was passiert.
Ja, das fand ich in der Tat auch ganz gut. Und dann kommt diese, und ja gut, du bist jetzt kein Fan von diesen Kampfaktivitäten im Weltraum, aber ich fand das Hauptgeschütz der Excalibur, was sie dann entscheiden abzufeuern, ne? Was dazu führt, dass eine Minute lang Treiben im Weltraum angesagt ist, weil die gesamte Energie für diesen einen Schuss des Bordgeschützes aufgewendet werden muss, fand ich schon ziemlich cool. Also das war für mich tatsächlich auch so einer der cooleren Effekte in der heutigen Folge, dass diese Energie in allen Pylonen des Raumschiffes zusammengesammelt wird, um dann nach vorne, ich glaube, wir haben das in Babylon 5 auch schon mal gesehen, ne? Diese Art von Angriffsstrahl, dass also drei Strahlen sich in einem Brennpunkt vereinen und dann einen dicken Strahl nach vorne rausschicken.
Also das ist in der Science-Fiction ja generell schon häufiger mal passiert, aber das hatte mindestens ein oder zwei Schiffsformen der allerersten.
Ja.
Diese Art, vielleicht war das auch davon so ein bisschen abgekupfert. Und das hatten wir auch schon in einer anderen Crusade-Folge, also mindestens in einer. Und ich finde es auch eigentlich ganz cool. Ich finde es nur ein bisschen komisch, dass daraufhin der da unten sitzt und die Knöpfchen drückt, sagt, oh, jetzt scanne ich die dann doch mal und guck, was da los ist.
Mit einem fiesen Geräusch vor allem, ne? Also nicht jetzt irgendwie so Lichtstrahl, wie man das aus anderen Science-Fiction-Filmen und Serien kennt, oder irgendwas Harmloses, was nicht beeinträchtigt, sondern einfach nur Informationen zusammensammelt. Nein, es muss ein schmerzendes, schrilles Geräusch sein, was allen in den Ohren wehtut.
Das finde ich aber eigentlich mal ganz cool, wenn ich ehrlich bin, dass das irgendwie, ne? Also wie sich das jetzt im Weltraum bis dahin übertragen soll, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass es halt nicht so ein Lichteffekt ist, sondern ein Sound, finde ich eigentlich mal ganz cool.
Und anscheinend ja auch kompatibel mit den Systemen der Excalibur, weil der Lieutenant sagt ja auch direkt, die kopieren dies, die kopieren das, jetzt holen sie unsere Sprachdateien, jetzt holen sie unsere historischen Dateien und alles Mögliche. Also irgendeine gewisse Kompatibilität scheint da gegeben zu sein.
Ja, so, und dann steht auch direkt der Kulan, heißt er, also ein Hologramm auf einmal im Raum. Wo Gideon darauf aufmerksam gemacht wird und der sagt auch direkt, holt mal Max, ne? So als Linguist kann man den vielleicht mal brauchen. Wobei ich schon gesagt habe, der hat gerade die ganzen Sprachdaten da runtergeladen, der wird keinen Übersetzer mehr brauchen.
Das war offensichtlich.
Der erzählt ja dann relativ zügig, beziehungsweise er hat so einen kleinen Globus, den soll Gideon anpacken, damit er dann erlebt, was passiert.
Fass das an!
Ey, wo ich auch sage, hätte man jetzt auch... Also brauchte man jetzt wirklich einen Grund, dass jemand das anfasst, damit man darüber ein Bild legen konnte von dem, was passiert ist? Nein, früher hat auch einfach irgendwer erzählt und man hat da Bilder drüber gelegt.
Total notwendig, total.
Ey, da hätte man auch noch 3 Sekunden was Sinnvolleres machen können.
Auf jeden Fall.
Und er erzählt halt, dass die Schatten vor 1000 Jahren auf dessen Planeten eine Station aufbauen wollten und einen Stützpunkt errichten und sie haben sich geweigert. Und daraufhin haben die Schatten sie mit einer Seuche belegt.
Schöne Szene, die dann gezeigt wird, wie die Schattenschiffe, diese speziellen Schattenseuchen-Ausbringungsschiffe über den Planeten hinwegfliegen und ihre dunklen, unheilverkündenden schwarzen Wolken über den Planeten ausschütten.
Ja, wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich, also im Krieg haben die Schatten ja eigentlich, sind die anders vorgegangen, ne? Da haben die alles direkt im Grunde Boden bombardiert, was vielleicht einfacher wäre, aber vielleicht sollte die auch einfach qualvoll sterben und man brauchte einfach eine Rasse, wo das schon mal passiert ist mit der.
Ja, sie wollten ja bestrafen. Also sie wollten ja nicht einfach nur ausrotten oder auslöschen, sie wollten bestrafen, so wurde es gesagt.
Was ich da total merkwürdig finde, dann erzählt dieser Typ, ja, ne, wir waren ja nicht so die Weltraumfahrer, deshalb konnten wir jetzt nicht so viel finden, also an Lösungen. Aber ich mir denke, ey, ihr habt eine wahnsinnig fortschrittliche Technologie da unten, ne? Ob das die Wandhieroglyphen jetzt einfach nur Bait waren oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber eure Technik ist ja den Erdenmenschen um Längen voraus. Da hättet ihr ja vielleicht auch mal ein Raumschiff bauen können oder 2 oder 3.
Es ist nirgends schöner als zu Hause. Wenn sie alles haben, warum sollen sie dann weggehen?
Ja.
Gegen die Seuche konnten sie ja nichts tun, konnten also auch kein Heilmittel finden, hatten keine Möglichkeit, den Planeten zu verlassen, beziehungsweise im All irgendwo nach dem Heilmittel zu suchen. Und die Methode, die sie dann gewählt haben, ist halt schon auch einerseits natürlich zielführend, dass man sagt, man friert jetzt 1000 Jahre lang Milliarden von Lebensformen unter der Oberfläche ein und alle 4 Jahre wird einer aufgetaut. Nee, alle 2 Jahre, ne?
Alle 2 Jahre, nee, die haben ja schon 3 Jahre praktisch umgehabt.
Ja, genau. Dann wird dann einer aufgetaut und der muss dann halt in der Zeit dafür sorgen, dass das Heilmittel sich irgendwie findet. Und irgendwie ist halt so konzipiert, dass alle, die auf dem Planeten landen, seziert werden, um zu prüfen, ob es da ein Heilmittel gibt. Wobei das ja auch voraussetzen würde, dass die das Heilmittel an sich angewandt haben und sie können das über medizinische Methoden dann extrahieren quasi aus den Körpern. Ne? Dass man mit den Leuten auch sprechen kann, das haben sie ja anscheinend noch nicht in Betracht gezogen.
Ja, wobei sie reden ja jetzt mit denen. Also ich denke mal, dass in diesem Labor auch irgendwelche Tests laufen, aber das ist ja alles nicht so einfach, das wissen wir ja. Das ist auf jeden Fall nicht nett, einfach Leute zu sezieren, anstatt mit ihnen zu reden. Vor allem, da man diese Daten ja auch da aus Datenbanken kriegen könnte, rein theoretisch.
Und ich glaube, sie reden ja jetzt auch nur deswegen mit den Menschen, weil sie dasselbe Schicksal teilen, ne?
Ja.
Und man da vielleicht dann durch Kooperation tatsächlich mehr gewinnen könnte als durch Sezierung.
Ja, und bislang haben sie ja auch keinen gefunden, der mit der Seuche irgendwie in Kontakt war.
Genau. Jetzt kommt nämlich dieser fiese Deal, auf den alles hinausläuft, dieser Nazi-Bezug, Mengele-Thema, ne? Wir werden das weiterhin so tun hier mit der Sezierung aller Menschen aller Völker, die unseren Planeten besuchen. Und ihr schickt uns am besten noch mehr davon, also ihr als Excalibur. Und wenn wir irgendwann ein Ergebnis haben, das Erfolg verspricht und ein Heilmittel bedeutet, dann teilen wir das mit euch. Aber ihr müsst uns im Gegenzug, ja, Leute zuführen.
Ja, das Angebot enthält ja auch, wir teilen auch die Informationen, die wir jetzt schon haben, mit euch und dafür macht ihr praktisch ein Auge zu und schickt ein paar Leute in unsere Richtung so. Mhm. Und dass Gideon jetzt so ausrastet, also das haben schon ganz andere Völker genauso gemacht und würden das machen. Der gute Gideon hat auch einen eher fragwürdigen Deal mit den Drasis gemacht. Und dass man da jetzt einfach erstmal ausrastet, da alle weiter abschießt und sagt, mit euch rede ich nicht, aber das Heilmittel kriegt ihr trotzdem, finde ich ein bisschen blöd.
Selbstgerecht auch.
Ja, ja, das stimmt. Also auch so über allen anderen stehen. Ich meine, da ist nur ein Typ, der hat, wurde aufgeweckt und dann wurde ihm gesagt, hey, so sieht's aus, du übernimmst jetzt den Job. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt total tragisch. Stell dir mal vor, du bist 2 Jahre total alleine, musst praktisch auf deinem Planeten alles tun, dass diese Laboratorien vielleicht irgendwas finden. Wahrscheinlich sind das alles auch eigentlich Ärzte, die da irgendwie immer wieder aufgeweckt werden, sonst würde das ja auch nichts bringen. Mhm. So, du kommst nicht von diesem Planeten weg. Du hast eigentlich fast gar keine Chance, irgendwas, neue Informationen zu kriegen. Mhm. Ich finde, das ist eine sehr, sehr tragische Figur.
Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist halt einfach nur, ob man wirklich auf so ein unmoralisches Angebot dann eingehen kann. Dein Lieblingscharakter in dieser Folge hier hätte das ja sofort getan, ne? Hat das direkt begrüßt und wundert sich jetzt eigentlich, dass Gideon es nicht akzeptiert.
Ja, also, aber ich finde, erstmal, der Coolen sagt ja auch, hey, wir gucken mal, wie stolz du in 3 Jahren noch bist, ne? Wenn euch die Zeit davon ruft und du bis dahin nichts gefunden hast. Und ja, Max sagt so, ach komm, kann man noch machen. Das finde ich auch nicht richtig, aber man hätte jetzt mit dem reden sollen, passt auf, nee, wir machen da überhaupt nicht mit. Aber wenn ihr uns vielleicht eure Daten gebt und wir geben euch das, was wir bislang gefunden haben und tauschen uns aus, ne? Also man kann ja auch eine Warnboje hinsetzen, dass da keiner mehr an dieses an Planeten ranfliegt und sowas. Aber da die Erkenntnisse, die die in den letzten 1000 Jahren gesammelt haben, jetzt einfach wegzustoßen, einfach weil man selbstgerechter ist und denkt, ach, wir schaffen das schon, finde ich ein bisschen naiv.
Genau, einmal das. Und zum Weiteren, die Antwort, die er dann quasi gibt, ist ja, dass er die Armada der fremden Schiffe abschießt, ne? So nach dem Motto, hier ist meine Antwort, badadadadam, alle weg damit. Dadurch sorgt er natürlich auch für eine gewisse Reduktion der Bedrohung, auch für andere, die auf dem Planeten dann landen. Aber man weiß ja auch nicht, ob das waren ja... Vielleicht waren es ja sogar unbemannte Schiffe, ne? Und irgendwie so,
also ich nehme an, dass das alles unbemannte Schiffe sind.
Ach, muss ja auch
sonst
sein,
weil ja alle schlafen. Ja, ja, hätte ich sonst noch fragwürdiger gefunden an der Stelle. Kann er aber letztendlich natürlich nicht wissen, ob sie wirklich unbemannt sind oder nicht. Mhm. Aber es ist halt echt schwierig. Also Gideon ist so auf diesem... Also ich habe nichts gegen Weltverbesserer und Optimisten. Aber auch das ist Gideon ja nicht. Mhm. Der schlägt ja jeden Pfad aus, der nicht sein eigener ist. Insofern ist er eigentlich am Kopf von so einem Schiff vollkommen der Falsche.
Und dabei ist er von Sheridan persönlich in dieses Amt gesetzt worden und hat diesen Auftrag bekommen, ne? Weil er wahrscheinlich, ich nehme mal an, wenn Sheridan jemandem so einen Job gibt, dann muss es ein hervorragender Soldat sein eigentlich.
Ja, oder halt kein hervorragender Soldat.
Ja, oder das. Was ich ein bisschen tragisch finde, dass sie dann halt sagen, ihr werdet sehen, oder in 3 Jahren, das werde ich dann nicht mehr sehen, ne? Der Hüter selber wird nämlich bis dahin schon gar nicht mehr da sein, um deren Rückmeldung zu begrüßen und vielleicht auch ein Heilmittel entgegenzunehmen, denn er wird in 6 Monaten schon sterben.
Ja, und das finde ich halt auch, ist so dieses Selbstgerechte vom Gideon, der auch noch gar nicht erkennt, in was für einer Situation die Menschen sind, ne? Hm. Also, weil diese 5 Jahre scheinen noch relativ eine lange Zeitspanne zu sein, aber der hat auch gesagt, ne, guck mal in 3 Jahren, wo wir sind, ne, wir haben auch erst alles andere versucht.
Ich finde es schwierig, dass Crusade und auch JMS mit den Sympathien so spielt, ne, weil eigentlich fühlt man sich ja hin und her gerissen, ne? Wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, den man mir hier als die moralische Instanz vorgibt? Wem soll ich mich denn jetzt zuordnen und wer verfolgt die richtige Richtung? Was ist die Aussage?
Naja, so gesehen, es gibt ja im richtigen Leben da kaum eine richtige Antwort.
Ja,
also hier alle Instanzen hier sind ja fragwürdig. Aber dadurch, dass Gideon inszeniert wird, wie er inszeniert wird, und Max inszeniert wird, wie er inszeniert wird, bekommen wir eigentlich sofort hier, wie Gideon muss man handeln, ohne das andere so richtig. Also eigentlich Galen, der halt auch offenlegt, ja, der wird aber nicht mehr so lange leben, ist der Einzige, der so ein bisschen den Überblick hat. Mhm. Ja, und dann wendet man sich ab, nachdem man gesagt hat, hey, wir schicken dir dann aber trotzdem die Heilung, wenn wir es haben. Mhm. Und dann finde ich eigentlich sehr schön, ein Ranger bringt dann Informationen über irgendwelche Welten mit toten Kulturen, die sie ausgekundschaftet haben und was so die nächsten spannenden Ziele sind. Mhm. Und ich glaube, da kriegt dann Druina ihren Hinweis, dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist, was ihre Technomagierinnen-Karriere angeht. Mhm. Und da finde ich sehr schön, als sie sagt, ah, es besteht noch Hoffnung, sagt er, Da ist immer Hoffnung. Ihr habt noch nicht herausgefunden, wie man die umbringt.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein ganz schönes Zitat. So kann man auch eigentlich fast schon die heutige Episode beenden, wäre nicht noch eine weitere Aussage von ihm im Raum stehen, denn er wundert sich ja darüber, oder war das Max, der sich gewundert hat, dass der Planet, den sie jetzt besucht haben, gar nicht auf der Liste der Rangers gestanden hat. Und woher Gideon denn wusste, dass man hier nach Antworten suchen kann auf die Dragseuche.
Dann da kriegen wir aber einen Hinweis zu und dann Gideon geht jetzt in sein stilles Kämmerlein, holt eine Holzkiste hervor und in der Kiste ist nicht nur eine Spielkarte, sondern auch, er weist dann darauf hin, naja, das war jetzt keine gute Wahl und man denkt erst, es geht um die Spielkarte und dann ist in der Kiste eine Leuchtschatztruhe, die mit ihm redet und sagt, ja, das habe ich aber einen neuen Hinweis, wo ihr hinfliegen könnt.
Ja, das ist seltsam, oder?
Das habe ich komplett verdrängt, da konnte ich mich nicht dran erinnern, dass es sowas gab.
Ja, ich kann es auch nicht so ganz einordnen. Ich habe irgendwo in den Notizen für diese Folge gelesen, wie die Kiste heißt. Die hat auch so einen tollen Namen. Kästchen der Apokalypse. Und das ist halt auch eine der Fragen, die offen geblieben sind und die JMS gestellt wurden. Woher wusste das Kästchen der Apokalypse von dem Planeten? Und was ist das Kästchen überhaupt? Und woher kriegt es seine Informationen?
Hat JMS es je beantwortet?
Ja, er hat es zumindest angedeutet. Also, dass das eine Person sein könnte, die sich entwickelt in Richtung dieses Kästchens. Oder dass es der Intellekt einer Person oder das Wissen einer Person sein könnte. Spannend! Vielleicht finden wir es ja noch heraus in den verbleibenden 4 Episoden, was das ist.
Ich glaube nicht.
Ich glaube es auch nicht wirklich. Ja, so, und dann kommt aber noch eine wunderbare Szene am Ende, dass der Technomagier nochmal antwortet auf die Frage, wann er zurückkommt. Ne? Ich glaube, das wird ihm von Darina gestellt, diese Frage. Die Antwort, die bezog sich auf ein Zitat, das aus Herr der Ringe kommt. Erwarte mich, wenn du mich siehst.
Expect me when you see me, das sagt Gandalf.
Genau, das sagt Gandalf. Und das wird hier benutzt und das wurde auch schon in Babylon 5-mal benutzt, in Chrysalis von Jicca. Und heute von Technomagier Galen. Und damit sind wir schon fast am Ende dann, ne? Oder sind wir am Ende? Wir haben am Ende noch ein sehr schönes letztes Bild im All von der Excalibur vor einem Planeten. Bemerkenswert schön.
Ja, ein paar schöne Bilder gab es in dieser Folge auf jeden Fall.
Ja, so, und das Einzige, was wir aus Babylon 5 retten konnten, nach Crusade aktiv, das ist der gute Wirr, der uns jetzt die Bewertung nach Penissen erklären darf.
Sehen Sie, wir Centauri haben 6... Und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann...
Ja, schon gut, ich habe verstanden, alles klar.
Ja, wäre das auch geklärt und dann würde ich weiß, du willst das eigentlich nicht hören, aber ich lasse jetzt der Lady trotzdem mal den Fortschritt.
Ja, die Ladies sind meistens die Fortschrittlicheren, ja, das ist richtig.
Ja, nicht immer.
Ja. Ich muss gestehen, dass ich für eine Folge Crusade ziemlich gut fand, also im Vergleich zu dem, was ich bislang gesehen habe. Und ich einige echt schöne Ideen fand. Also ich mag das ja, ne, verlorene Kulturen und das ist halt echt mal das, worum es eigentlich geht bei der Suche der Excalibur, ne, nämlich wirklich handfeste Hinweise irgendwie in alten Kulturen auf anderen Welten zu finden, was denn mit der Dragseuche ist und ob man nicht irgendwo ein Heilmittel finden kann. Ich finde auch diese Konfrontation mit Kulan und den Mitteln, die haben, finde ich gut. Ich finde es halt nach wie vor sehr platt an vielen Stellen umgesetzt. Ich mag es nicht, dass Max immer, das ist ja jetzt vielleicht rausgekommen, als dieser Abziehbösewicht von Konzern dargestellt wird. Also wir hatten auch schon so ein paar andere Gefühlsregungen und wissen ja, dass er nicht hundertprozentig hinter IPX steht. Das kommt mir aber eigentlich zu wenig durch und generell sind mir eigentlich dafür, dass in der Folge total wenig passiert, wenn wir das jetzt mal echt runterbrechen, sind auch alle Charaktere, die daran teilnehmen, viel zu blass. Du hast halt darauf geachtet, dass fast jeder Charakter mal eine kurze Sprechzeit hatte, aber richtig Interaktion oder dass du dadurch mit einem Charakter warm geworden bist, gab es nicht. Dennoch mag ich halt die Idee, ich mag diese Stadt, ich mag das Design der Folge echt gerne. Die Klangschalenmusik ignoriere ich jetzt einfach mal. Die haben wir ja immer. Und würde hier für mich meine persönliche Crusade-Höchstwertung von 3 geben.
Ui, das ist doch ganz ordentlich. Dafür, dass du zu Anfang sagtest, du wunderst dich über jede Bewertung, die über 1 hinausgeht.
Ja, aber wie gesagt, ich habe ganz furchtbare andere Folgen gesehen.
Ja, also diese Folge heute war tatsächlich keine von denen, die ich ganz furchtbar nennen würde. Also da gehe ich auf jeden Fall mit dir d'accord. Was mir vor allem jetzt positiv aufgefallen ist, die Folge war kurzweilig. Also Ich konnte sie mir durchaus zweimal anschauen und es ging. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und es ging auch wirklich verdammt schnell rum, die Zeit. Am zweiten Mal habe ich mir etwas intensiver Notizen gemacht und selbst das war okay. Also ich fühlte mich jetzt nicht gequält beim Ansehen der Folge. Nee,
das ist mir halt echt aufgefallen. Dafür, dass gar keine Handlung wirklich oder wenig Handlung nur vorhanden ist, ist die echt kurzweilig, wahrscheinlich wegen dem ganzen Raumgleiter hin und her fliegen.
Ja, vermutlich, weil wir halt wirklich auch viele Szenen so zwischendrin hatten, die so ein bisschen auf Schönheit gemacht waren. Oder auf Effekte halt. Und nicht so sehr auf lange Dialoge, die dann eher ermüdend sind. Denn die Dialoge, die wir hatten, die waren ja dann eher kurz und knackig. Also ich gebe ja wirklich ganz offen zu, ich bin jetzt nicht der größte Crusade-Experte. Ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal über eine Crusade-Folge zu sprechen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, jetzt nicht mehr drüber zu sprechen, um das nochmal der Vollständigkeit halber zu sagen. Und dann fände ich es schön, wenn ich mit der heutigen Folge geendet hätte. Dann habe ich es nämlich nicht mehr so ganz schlimm in Erinnerung, sondern bin ein bisschen versöhnt dann auch damit. Insgesamt bin ich jetzt nicht der größte Max-Fan, ne? Ich fand Gideon jetzt auch nicht so toll und wenn ich mir meinen persönlichen Helden in der Folge suchen müsste, dann wäre es vielleicht tatsächlich der Technomagier. Obwohl der ja eigentlich auch jetzt nichts Besonderes leistet, ne? Also diese ganzen Zitate und klugen Reden, die er schwingt und dieses doch etwas von oben herab auf alle anderen.
Wie gesagt, das finde ich halt nicht.
Ja, ne? Ich wollte es gerade sagen. Also du empfindest es nicht so, du sagst, es war in Babylon 5 genauso. Da habe ich das schon ein bisschen versöhnlicher empfunden von dem damaligen Anführer.
Seh dir echt mal einen Clip an von dem im Englischen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich den früher als Teenager auch ganz furchtbar fand, den Technomagier, und total arrogant und alles. Mhm. Ich glaube, dass sich das echt mit der Stimme und allem, wenn du das so wahrnimmst, ändert.
Ja, also ich werde es vielleicht sogar tun. Also wenn die Kurzweil sich auch jetzt beim dritten Mal noch niederschlägt, dann kann ich mir die Folge vielleicht nochmal auf Englisch angucken.
Ja, das musst du ja nicht machen. Es reicht, glaube ich, echt schon, wenn du so einen kleinen Clip mal auf Englisch siehst mit Galen.
Ja, aber warum nicht? Ich glaube, ich habe jetzt sogar fast Lust drauf, das mal zu machen.
Hat Tim seine Liebe für Crusade entdeckt.
Ja, gut, das wird sich vielleicht gleich in der Peniswertung niederspiegeln, dass ich das nicht unbedingt habe, aber ich sage schon so viel vorab, also es ist jetzt nicht meine Mindestwertung. Ich habe ja, glaube ich, irgendwie beim letzten Mal 1,5 Penisse gegeben, also nicht so besonders viel für die andere Folge, die ich besprochen habe. Also, was mir tatsächlich auch positiv noch im Gedächtnis jetzt geblieben ist von heute, waren diese Szenen in der Stadt und das archäologische, sehr so Daniel Jackson-mäßig, Stargate SG-1 oder auch Atlantis, eine Stadt, die man halt entdeckt, die völlig unzerstört ist, die man dann erkunden kann. Davon hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, aber wenn ich darauf jetzt Lust habe, dann schaue ich vielleicht nochmal Stargate Atlantis durch. Wobei da ja auch die Stadt nicht so immer im Detail erkundet wird, aber zumindest steht sie auch im Vordergrund. Das Dilemma, das gelöst wird am Ende, weiß ich nicht. Also für mich war es dann moralisch jetzt doch die richtige Entscheidung, es so zu tun und die nicht in ihrer Theorie zu unterstützen, dass man die Leute zu sich kommen lässt und abschlachtet und daraus Erkenntnisse zieht. Also der moralisch richtigere Weg war es.
Moment, ich habe nie gesagt, dass das moralisch jetzt komplett falsch ist, aber ich hätte gedacht, man hätte nochmal drüber reden können als zivilisierter Mensch. Hm.
Ja, und das ist halt das Problem dann, dass man halt nicht drüber redet, sondern Fakten schafft, ne, mal eben so die feindliche Armada wegkloppt und das dann als Statement im Raum stehen lässt. Und sich dann aber auch nochmal, also hier namens Gideon, ne, auf eine höhere Position schwingt und sagt, gut, aber wenn wir dann das Heilmittel finden, dann kommen wir zurück und dann werdet ihr sehen, ne? Und dann kriegt ihr das auch von uns ohne Gegenleistung, ne? Weil wir sind hier auf jeden Fall die Besseren. Wobei die anderen es halt auch nur auf ihre Weise gemacht haben, weil sie überleben wollen.
Ja.
Und das für sie halt der Weg dazu war. Ja, und da die Folge das geschafft hat, dass wir uns über sowas noch unterhalten und austauschen und dann feststellen, da gibt es Dinge, die man unterschiedlich bewerten kann und dann am Ende doch sieht, es ist vielschichtiger als gedacht. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das Wort vielschichtig mit einer Crusade-Episode in Verbindung bringe. Ist aber tatsächlich so. Deswegen schließe ich mich heute mal deiner Wertung an und vergebe auch eine massiv maximale Punktzahl von 3. Ja, und damit reißen wir jetzt, glaube ich, den Schnitt ganz schön nach oben und werden wahrscheinlich von Sascha eins auf die Finger kriegen.
Ich glaube, Sascha ist da relativ offen. Ich glaube, dass er auch dieses Mal nicht so Probleme beim Schreiben der Shownotes bekommt, weil er, glaube ich, zumindest ein bisschen erahnen kann, worum es in der Folge ging.
Ja, das mag sein.
Ich kann mich daran erinnern, dass bei der letzten Besprechung mit Gregor und Raphael wir eigentlich den Großteil der Zeit blöd gegibbelt haben, weil wir echt nicht wussten, worüber wir reden sollen.
War das die Beschreibung, wo er geschrieben hat, er hat das nicht gesehen und gelesen, aber er schreibt jetzt einfach Shownotes zu einem Thema, was er eigentlich nicht einstufen kann? Das waren meine Lieblings-Shownotes.
Ja, bei der letzten Folge war es, glaube ich, noch drastischer. Bei unserer hat er schon mal gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber da ging es, glaube ich, noch halbwegs.
Ja gut, dann also heute sollte er es tun. Vielleicht schaut er sich die Folge ja auch an und stellt fest, oh verdammt, über die hätte ich auch sprechen sollen. Aber ansonsten hatten wir heute noch eine besondere Situation und ich möchte auf jeden Fall unserem Zuhörgast, der sich einen Zuhörauftritt bei uns gewonnen hat, die Möglichkeit geben, auch vielleicht ein Wort dazu zu sagen, wie dir, lieber Kosch, ich nenne dich jetzt Kosch, weil ich nicht weiß, ob du mit echtem Namen auftreten möchtest, die Folge Crusade gefallen hat.
Okay, gut, dann gebe ich auch noch meinen Senf mit dazu. Also ich habe mir jetzt die anderen Episoden noch nicht wieder ganz angeschaut, deswegen, ich habe jetzt da auch nur wenig Vergleich, aber ich fand die Episode jetzt eigentlich ganz interessant, wobei ich jetzt sagen muss, gerade bei der Geschichte, wo dann sich der Captain auf sein Speedbike schwingt, um diese Drohnen abzulenken, mein erster Gedanke, wo ist ein Riker, wenn man ihn braucht? Sorry, normalerweise Picard hätte da einen 5-seitigen Vortrag von Riker bekommen, dass man sich als Captain einer solch delikaten Mission doch nicht in solche Schwierigkeiten bringen darf.
Der Captain bleibt auf der Brücke.
Ja gut, das haben Babylon 5 Captains noch nie gemacht.
Ja, aber das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. So, die Situation ist völlig ungefährlich, also ja. Gut, das jetzt am Schluss hin mit dem, dass er da die Raumschiffe abgeschossen hat, hatte ich jetzt allerdings ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich hatte erst so das Gefühl, hier wollte der Captain erstmal sicher gehen, dass er in Anführungsstrichen für sein Nö, machen wir nicht, hier nicht direkt mit dass die Schiffe ihn nicht direkt angreifen, wollte er erstmal dafür sorgen, dass die Schiffe selbiges nicht mehr tun können. Mhm. So in dem Fall, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich dem jetzt sage, so, nö, du, ganz ehrlich, eure Art gefällt mir nicht, schmiert euch das mal in die Haare. Nicht, dass der dann auf die Idee kommt, so, okay, gut, aber das Geheimnis, dass wir hier versteckt sind, dass wir hier regelmäßig irgendwelche Leute sezieren, um an unsere Ergebnisse zu kommen, das wirst du keinem anderen sagen oder halt eben so eine Warnboje aufstellen oder sowas, dass er vielleicht damit gerechnet hat, dass wenn er sagt, so, nö, das spielen wir nicht mit, dass sie dann versucht hätten, die Excalibur auszuschalten, starkes Schiff hin oder her, das Risiko wollte er vielleicht nicht eingehen. So hatte ich zumindest diese Szene wahrgenommen.
Mhm. Ja, das kann man bestimmt so sehen. Ich finde halt, diplomatisch ist es nicht. Also man führt keine Friedensverhandlungen, indem man erstmal sicherheitshalber die Armee der anderen komplett dezimiert.
Definitiv nicht unbedingt so die diplomatische Form. Nee, aber wie man gerade schon festgestellt hat, Diplomatie kriegt man ja auch nur selten. Ich vermute mal, er wurde ausgesucht als Soldat und nicht als Diplomat.
Das ja, war ja auch, meine auch generell irgendwie Entscheidungen führen müssen, die, ja, aber vielleicht habe ich da auch einfach eine andere Vorstellung.
Aber ja, ich muss sagen, ich war von der Episode auch positiv überrascht. Ich hatte es aus früheren Zeiten auch wesentlich schmerzhafter in Erinnerung und habe dann die Episode angeschaut und habe gesagt so, okay, gut. Ich glaube, ich sollte die Serie doch nochmal komplett anschauen.
Nein, tu es nicht. Behalte dein gutes Bild, was du jetzt hast und so guck dir die anderen Folgen nicht an.
Lass dich dadurch
versöhnen. Ich muss es spätestens anschauen, wenn ich mir die Kommentare wieder angehört habe, weil spätestens dann will ich wissen, wie die Bilder da dazu waren. Das weiß ich jetzt schon, das kann ich mir da nicht verkneifen. Deswegen so, ja, ich werde sie mir wahrscheinlich tatsächlich nochmal komplett anschauen. Aber ja, also, gut, es hält sich ja bei dieser Anzahl auch in Grenzen. Es gibt dann einen schmerzhaften Tag, wenn ich mal Zeit habe und dann war es das.
Also es ist auch so, einige Ratsmitglieder haben die anderen Folgen besprochen haben, also es gibt auch noch so 2, 3 andere, die auch nicht so schlimm sind. Es ist halt einfach nur so, das Gros der Folgen ist ein bisschen schwierig einfach und ich glaube einfach schmerzhaft, weil wir alle was anderes kennen und weil man auch ganz klar das Potenzial sieht, was in dieser Geschichte liegt und was vergeudet wurde.
Das ist also halt das Tragische. Ich
finde es mit dieser Folge eigentlich mit am tragischsten, weil du wirklich das Potenzial siehst, wo die Serie hin hätte kommen können. Wenn du so ein bisschen an den richtigen Schrauben gedreht hättest. Und es ist halt echt meines Erachtens wirklich willentlich geschehen. Also der James hat seine Praktikanten herangesessen. Ich weiß es nicht, weil er kann Charaktere schreiben und Geschichten. Das kann mir keiner erzählen, dass er das geschrieben hat.
Da steckte kein Herzblut drin.
Nee. Nein.
In der ganzen Crusade-Folge nicht. In der ganzen Crusade-Serie.
Da hat jemand seinen Job schlampig gemacht.
Ja.
Ja, ja, gut, was die Musik anbelangt, habe ich mir so überlegt, war das zu der Zeit nicht so ein kleines bisschen die Richtung, in die Musik in der Richtung öfters mal gegangen ist? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber wenn ich da mal jetzt an Lex, The Dark Zone oder sowas denke, was die da zum Teil für Musik hatte, ging zum Teil in eine ganz ähnliche Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht war das einfach damals, ich nenne es jetzt mal, das Moderne, das Tolle, was man damals einfach mitmachen wollte. Man wusste nicht, dass es innerhalb von 2-3 Jahren dann sofort wieder out ist und dann jeder sagt so, Hilfe, stell mal die Lärmbelästigung ab. Das weiß man ja zum Teil erst, ob sich's durchsetzt oder nicht, wenn sich's dann durchgesetzt hat. Oder
also
nicht. Aber ich glaube, es gab mehrere Sci-Fi-Serien, ja, die Musik in die Richtung hatten.
Das ist halt eher was Experimentelles, was dann mit diesem Futuristischen einfach gleichgesetzt wurde. Ich sag mal, Tron ist ja zum Beispiel auch vom Soundtrack her was ganz, ganz anderes, was auch eher in diesen Elektro-Bereich geht, was aber sehr erfolgreich geworden ist. Hier diese Klangschalen sollten wahrscheinlich dieses Mystische auch mit dem Technomagier sein, aber ist halt auch nicht für jeden was. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber
sie gut. Hätten sich Schlimmeres raussuchen können.
Es fällt auf jeden Fall in dieselbe Zeit. Lex war 97 bis 2002 und die Folge heute 1999 bis 2000. 2000 bei uns dann. Ja.
Also das heißt so, gerade so aus dieser Zeit war ich der Meinung, hatte ich eher mal so Musik in der Richtung auch gehört im Sci-Fi-Bereich. Ich fand sie deswegen jetzt nicht unbedingt besser, aber sie waren nicht die einzigen, die in der Richtung experimentiert haben.
Mhm. Ja, möglich. Das ist eine waren gute,
sie keine Einzeltäter.
Gute Theorie. Ja, das kann gut sein. Und wenn du jetzt zusammenfassen würdest, wie viele Punkte oder wie viele Penisse würdest du heute vergeben? Von 1 bis 5?
Wo das jetzt einfach mal so ganz kurz aus der Hose raus, oder wie?
Genau, sozusagen. Ich weiß ja nicht, ob Kosch so viele hat, wie ob Wallonen so viele haben wie Centauri.
Ich kenne nur einen. Spazieren gehen. Ich werde mal durchzählen gehen, keine Ahnung. Also ja, es ist traurig, dass man da wirklich gesehen hat, was an Potenzial drin wäre und dass es nicht so ausgeschöpft wurde. Viele Sachen kamen ja auch von den Charakteren her trotz allem immer noch sehr gezwungen vor. Nachdem es das erste Mal ist, dass ich bewerten darf.
Gibst du eine wohlwollende Bewertung, oder?
Bin ich gerade im Überlegen. Einfach auf der Tatsache beruhend, dass es nicht so schmerzhaft war, wie ich es eigentlich erwartet hatte.
Eine versöhnliche Bewertung von Kosch, das wär's doch.
Ich habe die anderen nicht gesehen. Ich gebe jetzt ich müsste es mit, wenn ich es mit Babylon 5 direkt vergleiche, dann wird es schwieriger, aber wenn ich da jetzt einfach.
Bewertung mal so ist ein dreischneidiges Schwert.
Bewertung ist in der Hinsicht auch ein dreischneidiges Schwert. Also nehmen wir einfach mal die 3 Penisse mit raus, dann 1, 2, ja, okay. Vielleicht hätte ich noch ein paar mehr gehabt, aber nein, nicht für diese Runde. Dann schließe ich mich einfach der Runde an. Ich war jetzt gerade auch so im Überlegen, so 3, 3,5, aber manche Sachen wären ja gerade mal 2 wert gewesen. Die doch zum Teil eher krückige CGI kann man noch nicht einmal mit dem Jahre 2000 erklären.
Ach, ich fand die eigentlich also, ganz, ganz rührend.
Also für Crusade-Verhältnis war das auf jeden Fall schon ziemlich gut. Für Crusade,
Relativ, also dieses, wie hieß dieser Avatar, den sie da vom
Der Homunculus.
Der Homunculus, also da, ich habe das Ding gesehen und habe echt so gedacht, so, okay, gut. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte selbst auf meinem Commodore 1990 fast schon bessere Grafik gesehen gehabt, aber nur fast. Also das war schon so, ja. Da hatten wir schon deutlich Besseres gesehen, zu der Zeit auch.
Ja, der Homunculus war ein Tiefpunkt, was die Darstellung angeht, aber von der Idee her war er sehr gut.
Die Stadt war gut, der Homunculus war das Gegenstück dazu. Man musste wohl so beides in eine Episode reinbringen. Vermutlicherweise hat die Stadt dann beim Rendern so viel Zeit verbraucht, dass für ihn dann so, Hilfe Leute, wir haben nur noch einen Tag Zeit. Also bitteschön, nehmt alles raus, was das Ding irgendwie menschenähnlich erscheinen lässt, außer Arme, Kopf und Beine. Und dann gibt mal Gas, das Ding muss noch raus. Und wir sehen, was da dabei rausgekommen ist. Also selbst Odo hatte seine Form besser unter Kontrolle.
Ja, also, das ja, kann drei, gut sein. Ja, vielleicht.
Ich gehe mit den 3 einig.
Hervorragend. Ja, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, wenn wir live aufnehmen und vielleicht auch vorher und nachher noch kurz mit uns plauschen, könnt ihr mal in unsere Patreon-Perks reingucken, denn die liebe Kosch unterstützt uns da total fleißig. Da sind wir auch super mega dankbar dafür, weil nur dank Patreons können wir da auch unsere Freizeit dauerhaft weiter reinstecken.
Kleine Korrektur, es sind inzwischen Vereinsmitglieder, Mary. Patreon haben wir gar nicht mehr. Wir haben nur noch Vereinsmitglieder. Und dafür gibt es eine Spendenquittung.
Ja, dann ist Kosch Vereinsmitglied.
Genau. Und das ist ja noch viel, viel toller, oder? Also Babcon-Vereinsmitglied sollte einfach jeder sein, finde ich. Und jeder, der es noch nicht ist, weiß nur noch nicht, dass es sein könnte.
Ja, vor allem da der Babcon e.V. sich auch mehr noch in alle Richtungen der Science-Fiction ein bisschen ausbreiten wird.
Aber dann können wir heute mal einen Schlussstrich ziehen, glaube ich, ne? Unter diese wunderbare Folge und uns verabschieden und hoffen, dass alle, die heute zugehört haben, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es an die nächste Folge von Crusade geht und dann nur noch 3 bis zum Ende sind. Ich bin mal gespannt, wer dann dabei sein wird.
Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.
Genau, tschüss.
Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter facebook.com/grauerrat und @graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal@der-graue-rat.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.